RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Beifall von amerikanischen Arbeitern, besorgte Reaktionen aus der EU. US-Präsident Trump hat erneut höhere Zölle angekündigt. Er will die Aufschläge für die Einfuhr von Stahl und Aluminium verdoppeln, von jeweils 25% auf 50%. Die EU kritisierte, damit würden die laufenden Verhandlungen untergraben und die Kosten auf beiden Seiten des Atlantiks erhöht. Die neuen Zölle sollen ab kommenden Mittwoch gelten.
Zölle seien sein absolutes Lieblingswort, so Donald Trump. Das kommt gut an in der Stahlhochburg Pennsylvania. Viele hier haben dem US-Präsidenten ihre Stimme gegeben und hoffen nun auf die Umsetzung eines seiner zentralen Wahlversprechen. Amerikanische Jobs für amerikanische Arbeiter. Wir erhöhen die Zölle auf Stahl in den Vereinigten Staaten von Amerika von 25% auf 50%, was die Stahlindustrie noch weiter absichern wird. Für deutsche Stahlproduzenten sind die USA ein wichtiger Absatzmarkt. Entsprechend groß nun ihre Sorgen. Die Wirtschaftsvereinigung Stahl sieht in Trumps Drohung eine neue Eskalationsstufe im transatlantischen Handelskonflikt. Eine 50%-Abgabe auf Stahlexporte ist eine massive Belastung für unsere Branche, da sie den Druck auf die ohnehin krisenhafte Konjunktur weiter erhöhen wird und unsere Stahlindustrie auf vielfältige Weise trifft. Enttäuschung über Trump auch auf europäischer Ebene. Eben erst war eine EU-Delegation zu Verhandlungen über Zölle in Washington und jetzt das.
Ich hatte den Eindruck, dass wir zumindest einen Korridor haben, worüber wir sprechen. Und dann so eine Nachricht dahinterher zu hauen, das finde ich wirklich unverschämt und ist kein richtig guter Stil. Und ich glaube, jetzt müssen wir auch in aller Deutlichkeit reagieren.
Am Mittwoch sollen die neuen Zölle in Kraft treten, ausgerechnet am Tag vor dem angekündigten Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz. Die erneute Androhung von Donald Trump kommt durchaus überraschend, hatte der US-Präsident der EU doch gerade erst Aufschub gewährt für weitere Verhandlungen. Gut möglich, dass die mal wieder nicht schnell genug gehen. Viel Gesprächsstoff auf jeden Fall für das Treffen mit Friedrich Merz.
Der Schweizer Ort Blatten ist im Wasser versunken. Die Lage nach dem Gletscherabbruch im Kanton Wallis hat sich aber stabilisiert. Der aufgestaute Fluss Lonza im Lötschental fließt durch mehrere Rinnen im Schuttkegel langsam ab. Damit sinke das Risiko, dass die Geröllmassen schlagartig ins Tal gerissen werden, so die Behörden. Allerdings könnte eine heraufziehende Regenfront ab Montag die Situation für die Kräfte am Unglücksort erschweren.
Immer noch gibt es kleine Felsabgänge, aber insgesamt sei die Lage relativ stabil, heißt es von Behördenseite. Weitere Evakuierungen im Gebiet wären derzeit nicht nötig. Beim Überflug über das Dorf Blatten kann man die Naturgewalten nur erahnen. Rund 9 Millionen Kubikmeter Eis, Geröll und Schutt begraben den Ort. 300 Einwohner haben hier ihre Heimat verloren, so wie Patrick Halbermatten. Der Schmerz über den Verlust von Hab und Gut ist groß, aber die Unterstützung immens.
Die Leute überall sagen, wenn du etwas brauchst, helfen wir. Und das Mitgefühl, tröstende Worte, das ist für uns ist das unbeschreiblich.
Aus der ganzen Schweiz kommen Hilfsangebote. Ein Bauer aus Zürich ist spontan angereist, um zu helfen.
Ich bin hierher gekommen, um mich mit den Landwirten zu solidarisieren, um denen zu sagen, dass wir in Gedanken bei ihnen sind und dass ich von meinem Futter gerne ihnen zur Verfügung stelle.
Leichte Entspannung entlang des Flusses Lonza. Das aufgestaute Wasser fließt langsam und kontinuierlich ab. Die Gefahr einer Flutwelle scheint erst einmal gebannt.
Der See ist gestern Abend 20 Uhr um ca. 40 cm gesunken. Es ist aber noch verfrüht, eine Entwarnung aussprechen zu können.
Inzwischen haben Rettungskräfte begonnen, Baumstämme zu entfernen, die das Abfließen des gestauten Wassers behindern. Und der Gemeindepräsident hat angekündigt, in der nächsten Woche mit den Aufräumarbeiten zu beginnen.
Vor einem Jahr wurde der Polizist Ruven Lauer bei einem Messerangriff in Mannheim getötet. Heute hat die Stadt mit einem Gedenkakt an ihn erinnert. Der 29-Jährige wollte eingreifen, als ein Afghane auf dem Marktplatz mehrere Menschen am Stand einer islamkritischen Bürgergruppierung attackierte. Dabei wurde auch er angegriffen und tödlich verletzt.
Gedenken in Mannheim. Zusammenstehen, erinnern. Heute, genau ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Ruven Lauer, steht Mannheim wieder still, vereint in Trauer und dem Schock, den die schreckliche Tat hinterlassen hat. Sie hat Mannheim und die Menschen verändert.
Ich bin bald jeden Tag in der Stadt und gehe auch immer hier an den Platz hin und zu Blumen hin.
Angst ist da. Seitdem, wo das passiert ist, ist mehr Angst. Das kann auch überall passieren.
Rückblick. Am 31. Mai 2024 stürmte Sulaiman A. eine Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa. Er erstach den Polizisten Ruven Lauer und verletzte 5 weitere Personen teilweise schwer. Er soll die Tat geplant haben. Seit Februar steht der gebürtige Afghane vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim. Ein Urteil wird im Spätsommer erwartet. Die Tat hatte die politische Debatte um Abschiebungen verstärkt. Bundesinnenminister Dobrindt legt mit Mannheims OB und seinem Amtskollegen aus Baden-Württemberg Blumen nieder, würdigt den Einsatz von Ruven Lauer und aller Polizisten.
Ich will deswegen an dieser Stelle allen Polizistinnen und Polizisten ein Dankeschön, ein herzliches Vergelt's Gott sagen für diesen Einsatz, für ihren Dienst.
Mannheim trauert um Ruven Lauer, auch ein Jahr nach seinem Tod.
Im tschechischen Brünn wird heute an einen Todesmarsch kurz nach Kriegsende erinnert. Heute vor 80 Jahren wurde etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung von den Tschechen aus der Stadt vertrieben. Als Rache für Nazi-Gräuel wurden vor allem Frauen, Kinder und Alte in Richtung Österreich getrieben. Dort wurden sie bei Drasenhofen aber mehrere Tage lang nicht über die Grenze gelassen. Inzwischen findet jedes Jahr ein Gedenkmarsch statt.
Nach 80 Jahren begegnet Lieselotte Spanhel erstmals hier ihrer eigenen Geschichte. Auf dieser Wiese, 30 Kilometer von Brünn entfernt, wurden damals hunderte Frauen, Alte und Kinder begraben. Gestorben an Erschöpfung, Gewalt und Strapazen auf dem Todesmarsch von Brünn. Als Vierjährige musste auch Lieselotte mit ihrer Mutter diesen Weg gehen, vertrieben von Tschechen, die bis dahin Nachbarn waren. Erinnerungen, die sie bis heute nicht loslassen.
Wir hatten noch ein kleines Baby bei uns, von meinem Cousin, die Schwester, die war ein halbes Jahr. Und wir sind dann so weitergezogen und dann plötzlich hat man kein Essen mehr gehabt für die Kleine und mussten die dann im Straßengraben liegen lassen.
Vor dem Krieg lebten in Brünn Tschechen und Deutsche, doch mit dem Krieg, den Deutschland brachte, begann das Unheil. Die ersten Opfer waren die Tschechen. Nach Kriegsende dann die Deutschen. Dass auch Tschechen zu Tätern wurden, wurde hier lange verschwiegen. Doch seit 10 Jahren ziehen Deutsche und Tschechen symbolisch gemeinsam von Borželice zurück nach Brünn. Unter ihnen viele junge Menschen, die hoffen, dass die tschechische Gesellschaft offener über ihre eigene Verantwortung spricht. Manche behaupten immer noch, dass damals alles rechtens war. Das ist eine sehr einfache Haltung. Wir sollten doch höhere Ansprüche an uns selbst haben. Wir sollten als Gesellschaft eine Haltung dazu finden, Verantwortung übernehmen. Nur so verhindern wir, dass es sich wiederholt. Lieselotte Spanhel geht mit Hunderten zurück nach Brünn und sagt, sie habe längst vergeben. Doch sie will weiter erinnern und hofft, dass Deutsche und Tschechen im Gespräch bleiben.
Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Nordrhein-Westfalen sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine war auf die Terrasse eines Wohnhauses gestürzt. Die 71-jährige Pilotin und eine 84 Jahre alte Hausbewohnerin starben. Das Unglück ereignete sich in Korschenbruch in der Nähe von Mönchengladbach. Zur Ursache konnte die Polizei noch nichts sagen. Mehrere deutsche Regionen planen eine Olympiabewerbung für 2036 oder später. Neben Berlin, München und dem Ruhrgebiet hat nun auch Hamburg sein Konzept präsentiert. Der Deutsche Olympische Sportbund wird im nächsten Jahr eine der Regionen auswählen. Vorher sollen aber die Bürger entscheiden. In Hamburg hatten sie vor 10 Jahren eine Bewerbung ihrer Stadt abgelehnt.
Direkt neben dem Hamburger Volksparkstadion, wo sonst der HSV spielt, plant die Hansestadt eine Arena für 60.000 Menschen, etwa für Leichtathletik. Hier ein Entwurf. Außer der hochmodernen Sportstätte, die auch ohne Olympia entstehen soll, will sich die Elbmetropole vor allem durch kurze Wege von den drei Mitbewerbern absetzen.
Allein ein Großteil der Sportlerinnen und Sportler innerhalb weniger Minuten mit einem durch räumliche Nähe oder ein gutes Mobilitätskonzept an die Sportstätten zu bringen, ist ein unschlagbarer Vorteil.
Neben Hamburg bewerben sich auch die Metropolregion Rhein-Ruhr und Bayerns Landeshauptstadt München. Berlin geht gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein ins Rennen. Doch in allen vier Bewerberregionen regt sich auch Widerstand, wie heute in Hamburg oder schon länger in Berlin.
Das würde heißen, Olympische Spiele in Berlin, 4 Wochen Ausnahmezustand und vorher Bautätigkeit ohne Ende in einer Stadt, die mit den jetzigen Vorhaben nicht zurande kommt.
München verfügt bereits über ein Olympiastadion, geeignet für Leichtathletikwettbewerbe sowie die Eröffnungs- und Abschlussfeier. Zwar müssten auch neue Sportstätten geschaffen werden, aber die bereits bestehenden würden überwiegen. Bayern wirbt mit Nachhaltigkeit.
Wir haben unsere Sportstätten gut in Schuss gehalten, weil wir zweitens die beste Infrastruktur haben. Wir haben mit den größten Flughafen, wir sind das sicherste Land, die sicherste Großstadt in Deutschland.
Auch Nordrhein-Westfalen will mit nachhaltigen Spielen punkten. Auf Schalke etwa könnten Athleten im Schwimmen antreten. 95% der benötigten Stätten seien schon vorhanden. Austragungsorte neben Düsseldorf und Köln auch Dortmund und Essen.
Wir haben die Erfahrung in der Austragung großer internationaler Events und wir haben die Sportbegeisterung, die schon heute Olympianiveau hat.
Ende kommenden Jahres kürt der Deutsche Olympische Sportbund den offiziellen Bewerber für die Spiele 2036, 40 oder 44. Zuvor könnten aber Bürgerentscheide, wie schon in der Vergangenheit, noch einzelne Kandidaten aus dem Rennen werfen.
Bei der Heim-EM in Leipzig haben die deutschen Turner weitere Medaillen geholt. Andreas Tober krönte das Ende seiner Karriere mit Silber am Reck. Zuvor hatte Nils Dunkel am Barren für eine Überraschung gesorgt und Gold gewonnen. Die Bronzemedaille sicherte sich Timo Eder. Er ist ein Urgestein der Skateboard-Szene. Titus Dittmann aus Münster. Über Jahrzehnte richtete er in seiner Heimatstadt die Skateboard-Weltmeisterschaft aus und engagierte sich auch sonst weltweit für seinen Sport. Dafür wurde er nun in Kalifornien in die Skateboarding Hall of Fame aufgenommen und als Father of German Skateboarding gewürdigt.
Es ist eine große Ehre für Titus Dittmann. Er ist als erster Deutscher, als Ikone in die Halle des Ruhms aufgenommen worden.
Ich bin jetzt 76 und ich habe kein anderes Gefühl als damals mit 30. Das ist einfach geil.
Der Skateboard-Pionier steht 1977 erstmals auf dem Rollbrett. Titus führt das Skateboarding als Referendar in einer Sport-AG an einem Gymnasium in Münster ein. Als aus seinem Faible für Skaten dann in den 80er Jahren ein Wettbewerb entsteht, ahnt noch niemand, dass der sogenannte Münster Monster Mastership bereits in den 90er Jahren zur offiziellen Skateboard-Weltmeisterschaft avanciert. Münster wird zum Mekka der Skate-Szene. Aus den USA reisen die größten Stars an.
Damals, weil in den USA gab es solche Contests nicht, das hat die alle nach Münster, nach Deutschland gezogen. Ja, jetzt mal ohne Quatsch, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf.
Die von ihm gegründete Organisation Skate Aid baut weltweit Skateparks für Kinder. Ein großes Anliegen für den ehemaligen Lehrer.
Für mich ist Skateboarden immer mehr als ein Sport gewesen. Ich habe das auch nie als Sport bezeichnet. Ich habe immer gesagt, es ist eine ästhetische Gesinnungsgenossenschaft oder eine bewegungsorientierte Jugendkultur.
In Deutschland zunächst nur als ein Trend gestartet, hat Titus Dittmann das Skateboarding von Münster aus weltweit beeinflusst.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 1. Juni.
In schwül-warmer Luft sind weiterhin teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter möglich, mit denen auch die Nacht beginnt, vor allem in den mittleren Landesteilen. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im äußersten Nordosten und Südosten ist es trocken und zum Teil auch klar. Morgen gibt's mehr Wolken als Sonne, dazu Schauer und Gewitter, die stellenweise unwetterartig sind. Im Westen und Nordwesten ist es ruhiger und meist auch trocken. Am Oberrhein heute Nacht fast 20, an der Ostsee nur knapp über 10 Grad. Auf den nordfriesischen Inseln morgen unter 20, im Breisgau dagegen nahe 30 Grad. Montag im Süden noch häufiger nass, sonst eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Dienstag ziehen von Südwesten wieder kräftige Schauer und Gewitter heran und Mittwoch erwartet uns überall wechselhaftes Wetter.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Aus dem Studio von BR24 in München. Mein Name ist Oliver Fritzl. Einen schönen guten Abend. Es sind die vielen Sanktionen, aber auch Korruption, die den Menschen im Iran zu schaffen machen. Die iranische Währung ist stark verfallen und sie ist weiter unter Druck. Jede Bewegung an den internationalen Finanzmärkten macht sich bemerkbar. Der Handel reagiert sofort. Steigt der Wert des US-Dollars, steigen die Preise im Iran. Und das fast schon im Stundentakt. Und die Einkommen der Menschen, die bleiben auf niedrigem Niveau. Wie die Iranerinnen und Iraner ihren Alltag meistern, berichtet unser Korrespondent Uwe Lüb.
Es ist nicht leicht, Menschen in Teheran dazu zu bewegen, etwas ins Mikrofon zu sagen. Am besten geht das im Auto, so wie hier in dem von Hossian. Wie tausende andere fährt er Kunden von Fahrdienst-Apps durch die Stadt. Erst vor kurzem ist Hossian aus dem Gefängnis gekommen. Er saß ein paar Monate ein, weil er Aufträge vergeben hatte, aber die Rechnungen dafür nicht bezahlen konnte, erzählt er. Dabei war das nicht seine Schuld, beteuert Hossian. Er sei das Opfer großer Betrüger, die wiederum ihre Schulden an ihn nicht bezahlt hätten. Im Gefängnis sei er einigen wieder begegnet. Diese Betrüger waren meine Mitinsassen im Evin-Gefängnis. Die meisten haben sich natürlich nicht schuldig bekannt. Aber aus dem Gefängnis heraus haben sie über ihre Handys mit Kryptowährungen gehandelt und Goldbarren gekauft, mit fremdem Geld, das sie veruntreut haben. Auch seine Existenz hätten solche Leute ruiniert. Die Korruption sei überall im Land. Zusammen mit Frau und Tochter möchte Hossian dem Iran auch deshalb den Rücken kehren. Er habe sich schon für einen Englischkurs eingeschrieben. Ich habe noch meinen Laden im großen Bazar und meine Wohnung. Ich werde alles verkaufen und den Iran verlassen. Wegzugehen scheint vielen das Beste zu sein, das sie tun können. Am Berg Tochal, dem fast 4000er an der Nordseite Teherans, treffen sich vor der Talstation der Gipfelseilbahn junge, unverheiratete Paare. Aus Cafés dringt ruhige Musik. In den Blättern schattenspendender Bäume rauscht der Wind. Hier können sich Unverheiratete mal in den Arm nehmen oder sogar küssen, ohne Aufsehen zu erregen. In ein Mikrofon sprechen wollen sie aber nicht. Wenn es ausgeschaltet bleibt, erzählen manche dennoch von sich. Ein 28-Jähriger sagt, er sei derzeit bei der Armee, aber eigentlich repariere und verkaufe er Autos. Seine 26 Jahre alte Freundin hat Informatik studiert und programmiert im Homeoffice. Beide leben noch bei ihren Eltern, sagen sie. Eine gemeinsame Wohnung könnten sie nicht bezahlen, falls sie als Unverheiratete überhaupt eine fänden. Ihre Zukunft sehen auch sie im Ausland. Wieder in einem Auto bei einem anderen Fahrer. Für ihn sei es mit 65 Jahren zu spät, woanders hinzugehen, meint Yadullah. Seine Rente betrage umgerechnet rund 110 Euro im Monat. Das entspricht dem Mindestlohn. Aber sogar mit dem Doppelten, dem Durchschnittsverdienst, komme niemand über die Runden. Daher muss er weiterarbeiten, sagt Yadullah. Ich sehe keine gute Zukunft für mich. Eigentlich möchte man in meinem Alter das Leben genießen, aber meine Familie hat nicht einmal genug zu essen. Ich schäme mich vor meiner Familie, weil ich nicht genug verdiene.
Uwe Lüb war das mit einer Reportage, die zeigt, wie schwer es für viele Menschen im Iran ist, ihren Alltag zu meistern. Nach Deutschland. Die Industrie- und Handelskammer schätzt, dass in den nächsten 5 Jahren mehr als eine 250.000 Unternehmen vor dem Ausstehen. Vor allem, weil sie keinen Nachfolger finden und die Seniorchefs und Chefinnen in den Ruhestand gehen. Ein Problem, das viele Restaurants und Cafés gut kennen. Auch in der kleinen Teestube in Kaitum auf Sylt war der Generationenwechsel kein Spaziergang. Aber es hat sich eine Lösung gefunden innerhalb der Familie. Astrid Wolf berichtet.
Basilikum fürs Pesto-Hacken statt Personalplan. Eigentlich hat Cedric Horstmann, der Chef der kleinen Teestube, einen Bürojob. Leute einteilen, Bestellungen beim Großhändler und bespielen der Social-Media-Kanäle. Aber wenn Not am Mann ist, hilft er auch hier in der Küche aus.
Dadurch, dass wir auch von den Gerichten und den Speisen genommen gewachsen sind, bleibt das nicht aus, dass wir jetzt immer zwei Leute oder manchmal sogar drei in der Küche haben. Und dann muss ich auch selber mal mit dran.
Noch vor wenigen Jahren lebte Cedric Horstmann in Berlin, wo er ein IT-Startup mit aufgezogen hatte. Als seine Mutter einen Nachfolger für ihr Café auf Sylt suchte, wollte der 32-Jährige eigentlich nur helfen, die Übergabe zu regeln.
Es ist natürlich auch ein großer, für mich emotionaler Part dabei gewesen, weil ich meine, da oben, da war mein Kinderzimmer. Ich bin mit dem Laden hier aufgewachsen und ich hätte das auch nicht ertragen können, hier in 5 Jahren vorbeizulaufen und zu sehen, das macht jemand anders und ich habe es nicht mal selber probiert.
Dem DEHOGA-Bundesverband zufolge haben viele Gastronomiebetriebe Probleme, die Nachfolge zu organisieren. Laut DEHOGA Sylt hingegen gehen erfolgreiche Gastronomiebetriebe auf der Insel häufig entweder in die Hände der Nachfolgegeneration oder werden anderweitig verkauft. Industrie- und Handelsunternehmen würden der IHK Flensburg zufolge, dem Bundestrend entsprechend, auch auf Sylt immer seltener innerhalb der Familien übergeben. Die hohen Lebenshaltungskosten schrecken viele ab. Wie auch Cedric Horstmann gehen außerdem viele junge Leute nach der Schule erstmal zum Studieren aufs Festland und bleiben dort häufig. Bei Geschäftsübergaben von einer Generation zur nächsten bietet die Industrie- und Handelskammer Begleitung und Beratung an. Laut Nils Jag von der IHK Ahrensburg hakt es neben den finanziellen und rechtlichen Fragen oft an ungeklärten Konflikten, Rollen und Erwartungen. Wenn die ehemaligen Chefs und Chefinnen sich zum Beispiel nach der Übergabe nicht endgültig aus den Unternehmen rausziehen.
Wir kennen auch Beispiele, da ist das bewusst gewollt, wo auch die Nachfolgerin oder der Nachfolger sagt, ich habe das schon noch ganz gern, dass hier der Vater immer noch mal raufguckt, der ist für mich Sparringspartner, aber das andere kann eben schon auch erdrückend sein, dass man eben dann doch nicht die ganze Entscheidungsfreiheit hat. Und das muss eben auch im Bereich Kommunikation gelöst werden, dass man vorab diese Dinge miteinander bespricht.
Auch Cedric Horstmann hatte schlaflose Nächte, bevor er das Café seiner Mutter übernommen hat. Sein Anspruch?
Für alle Parteien den bestmöglichen Deal zu finden. Und das ist oftmals nicht nur rational und zahlengetrieben, sondern sehr emotional. Da streitet man sich auch. Da kommt man dann auch mal an Grenzen und schmeißt irgendwie einem gegenseitig das vor die Füße und sagt, das reicht, das mache ich so nicht. Und da wäre ja in einem anderen Szenario schon jeder Verkäufer oder Käufer lange weg gewesen.
Er und seine Mutter wurden sich einig. Und seitdem hat sich einiges getan. Tische können online reserviert werden. Neben den klassischen Torten und Tees gibt's jetzt auch Grilled Cheese Sandwich und Avocado Lachs Toast. Nicht ganz einfach für die ehemalige Chefin, Cedrics Mutter Christina Horstmann.
Es ist natürlich ungewohnt, wenn er auf einmal alle Gardinen abreißt und ja, so ein bisschen eben alles verändert. Das ist natürlich, da muss man schon manchmal schlucken. Da ich das selber aus der Familie her kenne, habe ich gedacht, lass ihn mal machen. Auch wenn ich das ein oder andere vielleicht nicht gut fand, aber ich habe mich im Großen und Ganzen, glaube ich, nicht eingemischt, oder?
Ein bisschen zu wenig sogar.
Ach, das ist ja interessant.
Vom Großstadt-Startup in die kleine Teestube. Für Mutter und Sohn war es genau der richtige Schritt.
Viele Gastrobetriebe haben Nachwuchssorgen. Die kleine Teestube in Kaitum auf Sylt hat eine Lösung innerhalb der Familie gefunden. Astrid Wolf berichtete.
Der ARD-Infoabend. Sport.
In München gibt's heute nur ein Thema, das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand. Und damit geht's jetzt auch los im Sport mit Erich Wartusch.
Wer jetzt noch nicht in Stadionnähe ist, aber eine Eintrittskarte besitzt, der dürfte allmählich nervös werden. Nur noch 37 Minuten bis zum Anpfiff des Spiels. Mein Kollege Florian Eckel, der hat mal ausgelotet, wer favorisiert sein könnte in diesem Endspiel.
Also wenn man auf die Buchmacher mal schaut, dann hat PSG die Nase vorn. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so von dieser Heldensaga eben, teilweise mit den überalteten Spielern bei Inter Mailand, dass das vielleicht die letzte Chance ist, unter anderem für einen Jan Sommer, der überragend gehalten hat. Der ist von den Bayern zu Inter gewechselt, weil man ihm nachgesagt hat, es reicht nicht für Bayern, und jetzt steht er hier im Finale, hat überragend gehalten gegen Barcelona. Auch ein Benjamin Pavard, ehemaliger Bayern-Spieler, spielt auch eine sehr, sehr gute Saison, und auch ansonsten hat Inter sehr viele gute Fußballer, auch hinten mit Acerbi, einen 37-Jährigen, der könnte zum zweitältesten Champions-League-Sieger werden in der Geschichte. Also es ist so ein bisschen so zwischen den Zeilen, glaube ich, so dieses Underdog-Ding, was man vielleicht als neutraler Inter Mailand ein bisschen mehr wünscht als PSG.
Sommer und Pavard stehen heute auch in der Startelf bei Inter. Dagegen muss der deutsche Nationalspieler Jan-Aurel Bissek zunächst auf der Bank Platz nehmen. Beine hochlegen und Fußball schauen, das kann auch Alexander Zverev nach getaner Arbeit. Das heißt, heute das Drittrundenmatch bei den Tennis French Open, das Zverev relativ problemlos gegen den Italiener Flavio Cobolli gewinnen konnte in 3 Sätzen. Guido Ringel hat das Match in Paris gesehen. Wie schätzt er das ein? Spielt Zverev schon auf dem Niveau der Topfavoriten Alcaraz und Sinner?
Ja, vielleicht noch nicht ganz, aber das kann ja auch noch kommen, denn Zverev steigert sich und sein Tennis hier von Runde zu Runde, während die beiden großen Namen, Sinner und Alcaraz, hier auch schon früh leichte Wackler gezeigt haben. Der Trend also spricht für den Hamburger. Und klar ist, wenn Zverev das immer wieder auf den Platz bringt, was er am Samstag gegen Cobolli gezeigt hat, dann muss ihm wirklich vor keinem Gegner bange sein. Dann ist mehr drin, als mancher vor dem Turnier vielleicht gedacht haben mag, denn bislang lief die Saison ja nicht so gewohnt rund. Aber jetzt hier in Paris zeigt Zverev ein anderes Gesicht. Er betont ja immer wieder, wie sehr er Paris und das Turnier, die French Open, hier liebt. Und das spürt man jetzt. Er ist hier. Er ist angekommen sozusagen. Schulterschluss mit Roland Garros. Und deswegen müssen sich auch die Herren Alcaraz und Sinner auf gegebenenfalls den Spielverderber Zverev vorbereiten.
Noch einmal Jubel und Freudentränen in Leipzig heute. Gleich 3 Medaillen holten die deutschen Turner bei den Gerätefinals bei der Europameisterschaft. Besonders hell strahlt die Silbermedaille von Andreas Toba in seinem allerletzten Wettkampf der Karriere, Platz 2 am Reck hinter dem Litauer Tvorogal.
Ich habe mir das gewünscht, aus ganzem Herzen, aber ich hatte Angst, dass ich es nicht mehr schaffe zur EM. Deswegen war für mich das Finale schon der Traum, der in Erfüllung gegangen ist, dass ich nochmal mit der Übung am Reck einfach Danke sagen konnte an alle Menschen, die mich mein ganzes Leben lang unterstützt haben. Und dass es für Silber noch gereicht hat, ist einfach unbeschreiblich.
Außerdem krönte sich Nils Dunkel am Barren zum neuen Europameister. Hier holte sich Timo Eder Bronze. Das Mehrkampfmeeting in Götzis in Vorarlberg hat in den letzten Jahren immer wieder großartige Leistungen hervorgebracht. Heute der erste Tag, an dem auch deutsche Athleten auf sich aufmerksam machen konnten, weiß Martin Raspe.
Leo Neugebauer liegt auf Kurs bei seinem ersten Auftritt in Götzis. Zwar nicht auf Kurs 9000 Punkte, aber ein Spitzenergebnis ist auf jeden Fall drin. Platz 5 nach dem ersten Tag lässt einiges erwarten für den zweiten. Auch Niklas Kaul zeigt sich in Topform und meldet schon mal seine Ambitionen für die diesjährige Leichtathletik-WM an. Der Weltmeister von 2019 liegt nach einem für ihn sehr guten ersten Tag im Zwischenklassement auf Rang 13. Der zweite Tag ist sein stärkerer. In Führung nach 5 Disziplinen Aiden Owens-Dilermi aus Puerto Rico. Er allerdings hat seine Stärken am ersten Tag. Im Siebenkampf der Frauen wird die WM-Zweite Anna Hall aus den USA ihrer Favoritinnenrolle klar gerecht. Sie führt deutlich nach dem ersten Tag. Sogar die 7000 Punkte scheinen möglich. Die zwei jungen deutschen Siebenkämpferinnen Serena Riedel und Marie Dening zeigten für ihre Verhältnisse gute Leistungen am ersten Tag, sind aber in der unteren Hälfte des Ergebnistableaus zu finden.
Die deutschen Basketballerinnen haben das erste von insgesamt 4 Vorbereitungsspielen für die Europameisterschaft bestritten, und zwar in Bamberg gegen Tschechien, und klar verloren mit 70-86. Verschärfte Regeln zu den flexiblen Frontflügeln bei der Formel 1 in Barcelona, aber auch mit diesen Änderungen ist McLaren nicht einzubremsen vor dem großen Preis von Spanien morgen. Achim Scheu über das heutige Qualifying.
Auch in Barcelona dominieren die McLaren die Formel 1. Pole Position beim großen Preis von Spanien für den WM-führenden Oscar Piastri, neben ihm auf Startplatz 2 sein Teamkollege Lando Norris. Seit 1991 sind 91% der Sieger in Barcelona aus der ersten Reihe gestartet. Aber auch ohne diese Statistik sind die beiden McLaren Favorit auf den Sieg, wenn es morgen um 15 Uhr losgeht auf der Traditionsstrecke vor den Toren Barcelonas. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, der Spaniensieger der letzten 3 Jahre, startet von Rang 3. Er wird die McLaren jagen. Nico Hülkenberg, der einzige Deutsche in der Formel 1, geht in seinem Sauber von Platz 16 aus ins Rennen.
Beim vorletzten Wettkampf seiner Karriere hat Tischtennisstar Timo Boll mit seinem Verein Borussia Düsseldorf noch einmal das Endspiel der Champions League erreicht. Beim Final Four Turnier in Saarbrücken besiegte Düsseldorf im Halbfinale den polnischen Klub Grodzisk Mazowiecki mit 3:1. Gegner morgen sind dann die Gastgeber aus Saarbrücken, die ihrerseits 3:0 gegen Suchedniów aus Polen gewonnen haben.
Die Infoabend.
Nachrichten.
20.30 Uhr, die Nachrichten von BR24 mit Stefanie Müller. Berlin. Bundeskanzler Merz reist inmitten des Zollkonflikts zwischen den USA und der Europäischen Union zu Präsident Trump nach Washington. Wie Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mitteilte, fliegt Merz am Mittwochabend. Auf dem Programm stehen am nächsten Tag ein Gespräch mit Trump im Weißen Haus, ein gemeinsames Mittagessen und eine Pressekonferenz. Der US-Präsident hatte in der vergangenen Nacht angekündigt, die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte von 25% auf 50% zu erhöhen. Gaza-Stadt. Die radikal-islamische Hamas will im Fall eines neuen Waffenruheabkommens 10 lebende Geiseln und 18 Leichen an Israel übergeben. Das hat die Terrororganisation nach eigenen Angaben in ihrer Antwort auf den jüngsten US-Vorschlag für eine Feuerpause im Gazastreifen übermittelt. Im Gegenzug fordert die Hamas demnach die Freilassung einer Reihe palästinensischer Gefangener. Israel hat den Vorschlag der US-Regierung, dessen Details nicht bekannt sind, bereits akzeptiert. Wien. Der Iran hat während der Atomverhandlungen mit den USA seine Produktion von fast waffentauglichem Uran gesteigert. Nach einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde verfügt das Land inzwischen über mehr als 400 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von 60%. Die Atomenergiebehörde schreibt in ihrem Bericht außerdem, dass der Iran in der Vergangenheit nukleare Aktivitäten und Materialien an 3 Einrichtungen verschwiegen habe. Korschenbruch. In der Stadt am Niederrhein ist ein Kleinflugzeug auf die Terrasse eines Wohnhauses gestürzt. 2 Menschen kamen dabei ums Leben. Das eine Opfer ist die 71-jährige Pilotin. Sie stammte aus Düsseldorf und war wohl allein in der Maschine. Außerdem starb eine 84-jährige Hausbewohnerin und ihr Hund. Der Ehemann der Bewohnerin entkam dem Absturz knapp. München. In einer halben Stunde wird in der Fußballarena in Fröttmanning das Finale der Champions League zwischen Paris und Mailand angepfiffen. Das Fanfest für die Anhänger von Inter findet am Odeonsplatz statt, das für die Anhänger von PSG am Königsplatz. Die Fanparty im Olympiapark wurde wegen des großen Andrangs geschlossen. Auf dem Weg zum Stadion gab es in der U-Bahn Verzögerungen. Einmal wurde eine Notbremse gezogen, dann befanden sich laut einem Sprecher der Stadt München Personen im Gleis. 2000 Polizisten sichern die Arena und die Fanfeste ab. Das Wetter in Deutschland. Vom Westen her Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen und heftigen Sturmböen. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 19 und 12 Grad. Morgen mehr Wolken als Sonne, gebietsweise mit unwetterartigen Schauern und Gewittern, 18 bis 29 Grad. Es ist 20.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Heute aus dem Studio von BR24 in München. Mein Name ist Oliver Fritzl. Ihnen einen schönen guten Abend. Die hohen Mieten machen vielen Menschen zu schaffen, gerade in den Ballungsräumen. In Deutschland fehlen 500.000 Wohnungen, was die Mieten neben hohen Grundstücks- und Baukosten zusätzlich in die Höhe treibt. Diese Entwicklung sollte eigentlich die Mietpreisbremse zumindest verlangsamen. So der Plan der Großen Koalition unter Kanzlerin Merkel, die Mietpreisbremse 2015 beschlossen hat. Sie gilt in Lagen, in denen der Wohnungsmarkt besonders angespannt ist. 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete, mehr darf man bei Neuvermietungen nicht verlangen. Es gibt viel Kritik an dem Instrument. Die einen finden die Mietpreisbremse zu zahm oder zu kompliziert. Die anderen, zum Beispiel Immobilienverbände, dagegen bemängeln, dass dadurch der Wohnungsbau gehemmt und die Wohnungsnot nur noch größer wird. Unser Politik-Podcast Die Entscheidung fragt in der vierten Folge der aktuellen Staffel, was dran ist an der Kritik. Hat eine Frau getroffen, die sich gegen hohe Mieten wehrt, und einen Mann, der mit Immobilien reich geworden ist.
Josef Rick, ein Immobilieninvestor, Vermieter und Millionär aus der Nähe von Düsseldorf, sticht mit seiner Meinung aus seiner Branche heraus. Denn er schimpft nicht über die Mietpreisbremse, die die Große Koalition vor 10 Jahren eingeführt hat. Er findet die Mietpreisbremse ganz in Ordnung.
Die finde ich in Ordnung. Das ist eine Regelung, die dafür sorgt, dass eben ein gewisser Bestandsschutz da ist, dass die Menschen nicht wie in anderen Ländern aus ihren Wohnungen heraus gedrängt werden können durch Mieterhöhungen.
Hi, das ist Die Entscheidung, Politik, die uns bis heute prägt. Mein Name ist Jasmin Brock. Viele von uns kennen das Problem. Die Mieten in den großen Städten, die steigen immer mehr, und wer was Neues sucht, der braucht sehr viel Zeit und Energie. Den Wohnraum bezahlbarer machen. Das soll die Mietpreisbremse. Die Entscheidung, die wir uns in dieser Staffel anschauen. Wie schwierig ist es für Mieter und Mieterinnen, sie zu ziehen? Oder führt die Mietpreisbremse doch eher dazu, dass der Markt noch enger und teurer wird? Weil Investoren nicht mehr bauen wollen? Investoren wie Josef Rick, den wir gerade gehört haben. Reporterin für diese Folge ist Nina Landhofer. Ihr hört die letzte Folge unserer Staffel Die Mietpreisbremse und der Millionär. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Nina, du hast Josef Rick zu Hause besucht. Er investiert vor allem in Düsseldorf, Münster und Köln in Wohnungen. Er besitzt so zwischen 400 bis 600 Wohnungen. Das variiert immer mal wieder. Und er findet die Mietpreisbremse ganz gut. Anders als viele andere Vertreter seiner Branche.
Also er findet es gut, dass bei älteren Häusern die Mieten nicht ungebremst steigen. Und von seinen eigenen Objekten sind das ungefähr ein Drittel, die da unter die Mietpreisbremse fallen.
Nur ein Drittel, weil zum Beispiel Neubauten und Sozialbauten rausfallen aus der Mietpreisbremse. Also das heißt, bei seinen restlichen 2 Dritteln hat er im Prinzip gar keine Berührungspunkte mit der Mietpreisbremse.
Genau. Und er sagt auch, neue Mietwohnungen bauen, das lohnt sich trotzdem, eben weil die Mietpreisbremse nicht für Neubauten gilt. Und dass in den letzten Jahren wegen steigender Kosten weniger Wohnungen gebaut wurden, das läge jedenfalls nicht an der Mietpreisbremse.
Was gestiegen ist, sind die Zinsen. So, und die entscheiden das und nicht die Frage, ob im Bestand irgendeine Mietpreisbremse ist.
Okay, ja, die Zinsen, die noch deutlich höher sind als in den letzten Jahren, das ist natürlich etwas, das mit der Mietpreisbremse nichts zu tun hat. Josef Rick sieht also dieses Neubau wird gehemmt Argument nicht.
Genau, und um nochmal so ein paar Studien einzustreuen, das DIW in Berlin, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das kommt zum gleichen Ergebnis wie Josef Rick. Das sagt, weil die Neubauten ja von der Mietpreisbremse ausgenommen sind, also eine von zahlreichen Ausnahmen, erhöhe die Mietpreisbremse eher noch die Neuinvestitionen, weil es so rentabel ist, also weil man eben so gute Gewinne mit den Mieten machen kann.
Mhm. Ein anderes Argument, das wir von der Vermieterseite gehört haben, ist ja noch, dass die Vermieter mit der Mietpreisbremse gar nicht mehr in kleinere Sanierungen investieren wollen, weil, naja, alles, was sie machen, können sie dann nicht mehr durch eine höhere Miete reinholen, weil die ja begrenzt ist. Und naja, gut, wenn man jetzt gar nicht mehr saniert würde, das tut der Bausubstanz von Gebäuden natürlich auch nicht gut. Was sagt Josef Rick denn zu diesem Argument?
Na, da macht er als BWLer ganz schnell eine Rechnung auf und wird echt ein bisschen wütend.
Natürlich lohnt sich das genauso.
Selbst wenn die Mietpreisbremse greift und wenn man als Vermieter aber renoviert, kann man zumindest in Teilen diese Kosten ja auf die Mieter umlegen.
Da brauchen Sie nur einen Dreisatz. Wenn Sie heute 4,5% Zinsen zahlen, ja, auf die Renovierung und bekommen 8% der Investitionen als Mieterhöhung, wenn ich dann sage, da mache ich ein Minus, dann habe ich die Grundrechenarten nicht verstanden. Das ist ein riesiges Potenzial für Einkommenssteigerungen für Immobilienbesitzer.
Und er sieht noch einen Vorteil an der Mietpreisbremse. Wenn der Markt reguliert wird, also wenn die Mieten weniger schnell steigen, dann steigen ja auch die Verkaufspreise für Mietshäuser nicht so schnell.
Ja, also zusammengefasst ist seine Argumentation, die Mietpreisbremse kommt Investoren sogar eher noch entgegen, als dass sie hemmt.
Exakt. Und dann habe ich mit Josef Rick auch noch über das Thema Sozialwohnung gesprochen, weil das ja auch ein Weg ist, bezahlbaren Wohnraum zu beschaffen. Und von denen braucht es viel mehr, sagt er, der sie ja auch baut, schon seit Anfang der 90er Jahre.
Aber ich bin da kein Gutmensch. Wir verdienen da was dran. Das gibt Mietüberschüsse. Das ist überhaupt kein Problem.
Also man kann damit Gewinn machen, weil Sozialbauten, das sind öffentlich geförderte Bauten. Obendrein gibt es oft auch günstige Kredite. Dafür sind eben die Mieten nach oben begrenzt. Ja, und der Josef Rick, der hat übrigens beobachtet, dass in den letzten 2 Jahren, in denen der Bauboom vorbei war und auch viele pleite gegangen sind von seinen Kollegen, dass da doch einige vermehrt in den Sozialbau investieren, also so als sicheres Standbein. Früher hatte das so ein Schmuddelkinder-Image, hat er mir erzählt. Also was er meint, dass viele Mieter, war die Annahme, würden dort Ärger machen, nicht zahlen können zum Beispiel. Rick sagt, das ist Quatsch. Und für all die Wohnungen, die über der Sozialbindung liegen, hält er die Mietpreisbremse auch für sinnvoll. Deshalb, weil sich sonst nur Besserverdiener Wohnen leisten können.
Die Leute, die drin wohnen, müssen sehr viel mehr Miete zahlen. Wollen wir das? Wollen wir ja heute Londoner oder Pariser Verhältnisse haben? Ich will das nicht. Selbst wenn man sehr egoistisch denkt, ist es doch vernünftig, wenn wir als Gesellschaft zusammenhalten. Und das Thema Wohnen ist eines der größten Herausforderungen, weil die Leute selbst bei laufend gesteigerten Einkommen überproportional viel fürs Wohnen ausgeben müssen. Das heißt, die Leute, selbst mit mittlerem oder gutem Einkommen, haben eine Position, dass sie vermögensmäßig sich gar nicht weiterentwickeln, weil sie das ganze Geld, das sie verdienen, das viele Geld, zu einem Großteil wieder fürs Wohnen ausgeben müssen. Das ist im Moment so.
Ja, da haben wir jetzt einen ganz schönen Rundumschlag gemacht, aber das Thema ist ja auch ziemlich komplex. Ganz zum Schluss hat Josef Rick Menschen angesprochen, die sehr viel fürs Wohnen ausgeben müssen. Und das trifft ja auch auf die Gabers zu, oder? Also Elke Gaber hatte vor ihrer Rente ja in München als Lehrerin gearbeitet. Sie hat ganz gut verdient und jetzt schafft sie es kaum, mit ihrem Mann dauerhaft diese hohe Miete für ihre 67 Quadratmeter Wohnung in Schwabing zu bezahlen. Wir gehen jetzt also zurück zu den beiden. Die Gabers haben die Mietpreisbremse gezogen, also die Entscheidung, um die es uns geht. Und statt der erhofften Mietsenkung von 410 Euro hat die Wohnungsbaugesellschaft nur 100 angeboten. Und Elke Gaber und ihr Mann, die waren ja noch dabei, abzuwägen, wie weit sie gehen wollen und ob der Rechtsstreit sich lohnt.
Das war ein Dreivierteljahr nach dem Einzug, also im Sommer 2023. Und da haben die beiden ja auch schon ganz schön was hinter sich. Kündigung, Wohnungssuche, die Angst, das Viertel verlassen zu müssen, gesundheitliche Probleme.
Ja, und diese Sorge, die da immer mitschwingt, dass das Ganze mit der Mietpreisbremse irgendwie schief geht, doch nicht klappt, dass sie dauerhaft diese hohe Miete zahlen müssen oder am Ende doch wieder umziehen müssen.
Und obendrein, da haben die beiden die Wohnung dann mittlerweile doch schon ins Herz geschlossen.
Und ich habe auch letztens eine Zeichnung gefunden von dem Oktober, als wir dann hier schon 6 Wochen wohnten, wo ich dann geschrieben habe, jetzt fühle ich mich hier angekommen und jetzt fühle ich mich zu Hause.
Sie gehen also nochmal zum Mieterverein.
Und dann hat uns der Jurist vom Mieterverein so mit uns diskutiert und hat gesagt, es würde dafür sprechen, wenn wir weiter auch jetzt nicht vor Gericht gehen wollen, sondern erstmal ein friedliches Verhältnis mit der Vermieterseite haben möchten, dass wir entgegenkommen und sagen, ja, 50 Euro lassen wir Ihnen nach, aber wir möchten 360 Euro.
Also erstmal weiter verhandeln und nicht eskalieren lassen.
Ja, der Mieterverein schreibt nochmal den Vermietern. Sie wollen den Vermietern jetzt also tatsächlich selbst entgegenkommen um 50 Euro. Und dann müssen sie warten, ob der Streit damit, wie sie sich das wünschen, beigelegt ist.
Könnte noch ein paar schlaflose Nächte gekostet haben, weil letzten Endes der Vermieter sitzt ein Stück weit am längeren Hebel.
Frau Gaber, die hat allerdings ziemlich dicke Nerven. Was dann passiert, das ist schon ziemlich bemerkenswert nach dieser ganzen Aufregung, nach den Beratungen beim Mieterverein, nach den Schreiben, die da hin und her geschickt worden sind. Es passiert nämlich nichts.
Nichts?
Also zumindest keine Eskalation mehr. Die Wohnungsbaugesellschaft, die geht nämlich sofort auf die Forderung von den Gabers ein. Ganz sang- und klanglos.
Wow, also es sieht gut aus für Sie.
Mich hat's tatsächlich verwundert, dass es am Ende so schnell ging. Ich habe vermutet, dass die Wohnungsbaugesellschaft mehr darauf baut, dass Mietern wie den Gabas die Kraft oder das Geld ausgeht.
Ja gut, aber andererseits weiß wahrscheinlich auch die Wohnungsbaugesellschaft, dass es das gute Recht der Gabas ist. Und den beiden, Elke Gaber und ihr Mann, denen wird ja eigentlich noch mehr zustehen. Also sie schenken der Wohnungsbaugesellschaft ja 50 Euro monatlich. Wenn man es aufs Jahr hochrechnet, sind das 600 Euro im Jahr.
Na, das sieht Elke Gaber ganz genauso. Sie wäre gern noch weitergegangen.
Aber mich hätte es gejuckt zu gucken, wirklich, ob das Gericht auch in unserem Sinne entscheidet, ja.
Ja, aber die Gesundheit ihres Mannes, die geht natürlich vor. Mhm. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Du musst die Kraft haben, dich gegen die Vermieter zu wehren. Aber sie hatte unterbewusst immer Vertrauen, meint sie.
Die Mietpreisbremse hat ihr also wirklich geholfen. Nur damit hat sie es geschafft, eine neue, bezahlbare Wohnung um die Ecke zu finden, in ihrer vertrauten Umgebung. Wenn sie jetzt zurückschaut, was ist denn ihr persönliches Fazit dieser Geschichte?
Das ist trotz dieser ganzen Unsicherheiten in diesen Wochen ein sehr positives. Und das ist ihr auch wirklich wichtig, loszuwerden.
Mut zahlt sich aus, das zu machen. Und das hat auch mein Engagement, auch öffentlich dazu zu stehen, dass andere auch den Mut haben und sich nicht verstecken müssen. Und man seine Ängste auch, die man nachvollziehbarerweise auch hat und haben kann und die auch normal sind, aber die zu überwinden, weil sonst profitieren andere davon.
Also Elke Gaber findet, dass die Mietpreisbremse vor allem ein Mittel ist, den Einzelnen zu helfen. Die Erfahrung, die sie in den Monaten macht, als sie entscheidet zu kämpfen, die haben etwas mit ihr gemacht. Sie ist eher noch entschlossener geworden. Also zum Beispiel, als sie ihre Geschichte erstmals öffentlich gemacht hat, da hat sie noch unter Pseudonym Interviews gegeben. Mhm. Jetzt ist sie mutiger und benutzt ihren richtigen Namen.
Und ich finde, dass man sozusagen ein Recht hat, ein Dach über den Kopf zu haben. Aber dann, finde ich, dürfen das Eigentümer eben, und wie auch sagt, ein Eigentum verpflichtet. Das ist eine Win-Win-Situation. Wir zahlen als Mieter Geld und der Eigentümer hat aber auch die Verantwortung.
Wenn wir an dieser Stelle auch ein Fazit ziehen: Die Mietpreisbremse kann für manche einen Riesenunterschied machen, wie für die Gabas. Aber sie konnte nicht verhindern, dass die Mieten in vielen Städten in den letzten 10 Jahren nochmal kräftig angezogen haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Mietpreisbremse zwar 2020 verschärft wurde, aber es immer noch viele Ausnahmen gibt. Die neue schwarz-rote Koalition, die hat sich darauf geeinigt, die Mietpreisbremse um weitere 4 Jahre zu verlängern und sie nochmal zu schärfen. So der Plan. Nina, du hast ja mit einem der Architekten der Mietpreisbremse gesprochen. Dem ehemaligen Staatssekretär im Justizministerium Ulrich Kälber. Er hat um 2015 ziemlich dafür gekämpft und sich auch mal über den Koalitionspartner Union geärgert. Die Freude, als die Mietpreisbremse dann aber eingeführt wurde, die war ja groß. Also die SPD hat da ja so eine kleine Party vor dem Bundestag abgehalten. Was ist denn die Bilanz von Ulrich Kälber nach 10 Jahren Mietpreisbremse?
Na, unterm Strich, da hält er sie natürlich für wichtig und richtig. Klar, kann er auch gar nicht anders sagen. Aber eins hat er doch gesagt, was mich wirklich erstaunt hat.
Mietpreisbremse hat geholfen, hätte aber besser sein können. Von daher, mit meinen Erfahrungen von heute, hätte ich vielleicht auch noch stärker drauf gedrängt zu sagen, nee, lass uns mal die ein oder zwei Sachen nicht mitmachen, wobei die noch nicht mal in den Koalitionsverhandlungen passiert sind, sondern tatsächlich erst später.
Er bereut also, nicht mehr rote Linien bei den Verhandlungen gezogen zu haben, also quasi nicht härter verhandelt zu haben, so dass die Mietpreisbremse nach seiner Ansicht zu sehr verwässert ist.
Bei bestimmten Instrumenten muss man rechtzeitig die Reißleine ziehen, bevor sie als Instrument zwar kommen, aber so kompliziert geworden sind, dass sie nicht mehr funktionieren. Weil das führt dazu, dass die Leute draußen mitbekommen, da kommt was, und dann hat das gar nicht die volle Wirkung von dem, was man sich versprochen hatte. Was Schlimmeres gibt es eigentlich für die Politik nicht. Selbst in der Regel für den politischen Partner nicht, der das Instrument wollte, weil insgesamt die Politik dann als wenig glaubwürdig dasteht. Und wenn man jetzt die Große Koalition als Gemeinschaft nimmt, hat es ja auch nicht dazu gewonnen, sondern sie hat ja insgesamt verloren an Glaubwürdigkeit. Manchmal ist es besser, ein Instrument des Koalitionspartners pur zuzulassen, als überall irgendwelche komplizierten Kompromisse zu schmieden.
Es gab übrigens auch schon früh ein ganz offizielles Fazit seines Ministeriums damals, habe ich gesehen. 3 Jahre nach der Einführung der Mietpreisbremse im Jahr 2018, da hat das damalige Justizministerium in einer Evaluierung schauen wollen, wie die Mietpreisbremse denn nun ankommt. Und da wurden verschiedene Studien mit einbezogen. Das Ergebnis war: erstens, es gab einen Bedarf, ja, viele Mieten liegen tatsächlich über dem zulässigen Höchstwert. Zweitens, der Mietanstieg hat sich mit der Mietpreisbremse verlangsamt, aber die Gentrifizierung, die wurde nicht aufgehalten. Also, dass Stadtteile modernisiert, aufgewertet werden, bisschen hipper werden sollen und dann aber auch viel teurer werden und Menschen, die dort lange gelebt haben, es sich nicht mehr leisten können. Also im Prinzip das, was auch durch die Luxussanierung von Josef Rick passiert.
Unser Immobilienmillionär spricht sich aber gerade deswegen für die Mietpreisbremse aus. Als das Mikrofon bei unserem Gespräch aus war, da haben wir noch ein bisschen weiter geratscht und beim Verabschieden, da hat er gesagt, dass eigentlich die Sanktionen viel größer sein müssten.
Das haben wir von verschiedenen Seiten in der Recherche gehört. Auch eine Mietrechtsanwältin, die eigentlich meist Vermieter vertritt, die hat gesagt, es müsste mehr Sanktionen geben. Also es müsste nicht nur die Miete runtergesetzt werden und dass man dann den zu viel gezahlten Teil zurückbekommt, sondern sie fordert tatsächlich Bußgelder für die Vermieter. Und tatsächlich, dieser Aspekt ist in den jetzigen Koalitionsvertrag mit eingeflossen.
Einig sind sich aber auch alle, dass die Mietpreisbremse nicht das alleinige Instrument sein kann, um die Wohnungsnot und damit explodierende Mieten zu beheben.
Ja, da sind wir wieder beim Stichwort mehr bauen, mehr Neubauten. Josef Rick, der hat ja gesagt, die Mietpreisbremse, die würde gar keine Investitionen verhindern. Aber was tut es denn dann? Denn Fakt ist ja schon, dass in den letzten Jahren weniger gebaut wurde.
Er meint zum Beispiel, die komplizierten und bürokratischen Bauvorschriften, die hätte er gerne deutlich vereinfacht. Das verlangsamt die meisten Projekte und macht es damit natürlich auch teurer, sagt er. Und was er aber nochmal besonders vorgehoben hat, das ist auch, dass der soziale Wohnungsbau gestärkt wird.
Das finde ich, ist gesellschaftlich total wichtig.
Also, mehr sozialer Wohnungsbau, vereinfachte Bauvorschriften für Investoren, das könnte helfen, die Mieten nicht weiter explodieren zu lassen. Nina, was ist denn dein Fazit? Was hat die Entscheidung, die wir uns angeschaut haben, die Mietpreisbremse, bewirkt?
Ich sehe die Mietpreisbremse tatsächlich nur als ein Instrument von mehreren, die nebeneinander greifen müssen. Also die Mietpreisbremse wäre sicher ein größerer Erfolg gewesen, wenn die SPD damals 2013 bis 2015 schon härter verhandelt hätte. Und die Verschärfungen 2020, die waren sicher hilfreich. Also das waren das automatische Offenlegen der Vormiete durch den Vermieter, also Transparenz oder auch dieses Zurückzahlen müssen dann der zu viel gezahlten Kaution. Aber ich glaube, dass die Mietpreisbremse immer noch nicht scharf genug ist. Und was wir brauchen, ist tatsächlich mehr bauen. Und sicher auch mehr Sozialwohnungen.
Die schwarz-rote Koalition hat jetzt immerhin einen Wohnungsbau-Turbo in den Koalitionsvertrag geschrieben. Aber wie der genau aussehen soll und ob es dann tatsächlich in ein paar Jahren mehr bezahlbaren Wohnraum gibt, das ist noch offen. Bis dahin müssen Mieterinnen und Mieter also weiter auf die Mietpreisbremse setzen, die ja verlängert wird. Wir haben auch gerade schon gehört, es sind Bußgelder geplant für Vermieter, die sich nicht dran halten. Wenn wir jetzt sonst noch in diesen Koalitionsvertrag schauen, hat man denn sonst noch die Mietpreisbremse nochmal angepackt nach all der Kritik der letzten Jahre?
Ja, man hat es zumindest vor. Also eine Expertengruppe aus Mietern und Vermietern soll bis Ende 2026, also in 1,5 Jahren, Verschärfungen vorbereiten. Also zum Beispiel die Regeln für möblierte Wohnungen, für Kurzzeitwohnungen, für Indexmieten. All das soll nochmal überarbeitet werden. Das waren ja bisher Schlupflöcher, die man vielleicht so ein bisschen nutzen konnte. Und das klingt schon so ein bisschen so, als habe man die Probleme grundsätzlich erkannt. Und ein großes Ziel steht drin, das Zitat Vermieter-Mieter-Dilemma, das will man auflösen.
Mhm. Tell me more, was genau heißt das?
Aber was das so ganz genau bedeutet, das bleibt noch ziemlich schwammig und klärungsbedürftig.
Aber engagiertes Projekt auf jeden Fall.
Engagiertes Projekt und spannend für unser Thema, also bezahlbares Wohnen ist tatsächlich, was noch drin steht, nämlich wer günstig vermietet, der soll steuerlich belohnt werden. Aber all das ist natürlich jetzt erstmal nur ein Koalitionsvertrag und schauen wir mal, wie das dann am Ende umgesetzt wird. Das hat ja auch 2015 ziemlich lange gedauert. Ich finde die Idee mit den Bußgeldern, die ist gar nicht so schlecht. Das würde vielleicht auch dazu führen, dass Mieter sich bestärkt fühlen, da einfach mutiger zu werden und diesen Weg von Gabas zu gehen. Mhm. Außerdem wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, dass die Kommunen stärker involviert werden. Also zum Beispiel, indem sie Kontrollen durchführen. Frankfurt macht das zum Beispiel schon und dort gibt es auch eine kommunale Mieterberatung, die bis zu einem gewissen Monatseinkommen gratis berät. Also die Kommunen, die könnten jetzt schon mehr machen. Da liegt zum Teil der Ball tatsächlich bei ihnen.
Nina, vielen Dank, dass du uns an so viele Orte mitgenommen hast. Danke für deine ganzen Einordnungen, ich sag mal, zwischen Wohnzimmer und Wohnpolitik.
Sehr gerne.
Danke auch euch fürs Zuhören. Ihr könnt diese Staffel sehr, sehr gerne weiterschicken an Freunde und Freundinnen, an Kollegen, an Nachbarn, falls die das Thema Wohnen gerade auch beschäftigt. Und ihr bekommt natürlich jetzt noch von mir verraten, was in der nächsten Staffel bei uns ansteht. Dann ist wieder Christine als Host für euch da. In der nächsten Staffel geht's bei uns um Arnold Schwarzenegger und seine Entscheidung, in die Politik zu gehen. Warum zur Hölle Arnold Schwarzenegger, fragt ihr euch? Naja, es gibt durchaus einige Indizien dafür, dass seine Kandidatur den Weg zu jemandem wie Donald Trump geebnet hat. Aber dann ist Arnold Schwarzenegger ganz anders abgebogen. Er ist sogar zum Trump-Gegner geworden. Das macht seine Entscheidung, in die Politik zu gehen, so interessant für uns. Und es wird dann auch um Männlichkeitsbilder in der Politik gehen. Diese Staffel ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks im Mai 2025. Die Entscheidung kommt von der Redaktion Ausland und politischer Hintergrund. Reporterin für alle drei Folgen war Nina Landhofer. Die Redaktion hatten Ina Kraus und Jasper Ruppert. Mitrecherchiert hat Sarah Ritterbach-Sioro. Technik Tim Höfer. Und ein großes Danke an dieser Stelle geht auch an Beate Greindl für die Unterstützung bei dieser Staffel. Mein Name ist Jasmin Brock. Macht's gut und bleibt entscheidungsfreudig. Und am Schluss habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für euch. Die Entscheidung gibt es jetzt seit gut einem Jahr. Monat für Monat nehmen wir uns eine politische Entscheidung vor, die unser Leben bis heute prägt. Es lohnt sich, auch in die Podcast-Folgen der vergangenen Monate reinzuhören, weil die sind nach wie vor hochaktuell. Zum Beispiel eine Staffel aus dem letzten Sommer. Da haben wir die spannende Geschichte erzählt, wie die Entscheidung für die Ehe für alle zustande gekommen ist und was für einen langen Atem diejenigen hatten, die sich dafür eingesetzt haben. Manchmal ein ganzes politisches Leben lang. Im Januar haben wir uns die Entscheidung zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011 angeschaut. Ein Thema, das jetzt wieder brisant ist. Braucht Deutschland eine neue Dienstpflicht? Aufgrund der veränderten Weltlage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine? Und auch zu diesem Krieg in der Ukraine haben wir viele Hintergründe für euch. In mehreren Folgen erzählen wir, wie Putin zu dem wurde, der er heute ist. All das und viele andere Fragen und vor allem Entscheidungen, die in der politischen Debatte heute eine wichtige Rolle spielen, findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr sonst Podcasts hört.
Wohnen ist und bleibt teuer, auch weil zu wenig gebaut wird. Dazu haben wir gerade den Podcast Die Entscheidung gehört. Und passend dazu hat Bundesbauministerin Huberts heute nochmal unterstrichen, dass sie das Bauen deutlich beschleunigen will. Sie fordert dabei, auch beim Umweltschutz umzudenken. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat die SPD-Politikerin gesagt, wo gebaut werden solle, da müsse es einfach schneller gehen. Aktuell dauere es in einer durchschnittlichen Stadt etwa 5 Jahre, bis ein Bebauungsplan vorliege. Die Zeitspanne soll, wenn es nach Huberts geht, auf 2 Monate verkürzt werden. Praktisch gebe man den Kommunen, sagt sie, eine Brechstange in die Hand. Umweltschutz müsse mitgedacht werden, aber nicht jeder Vogel dürfe ein Wohngebiet blockieren, betonte die Ministerin. Es gehe bei den Plänen aber nicht nur um Neubau, sondern auch um Nachverdichtung und Aufstockung. gleich hier im ARD-Infoabend die Nachrichten und anschließend schauen wir nach Polen. Da wird nämlich ein neuer Staatspräsident gewählt. Morgen entscheidet sich, wer in einer Stichwahl. Unser Korrespondent aus Polen blickt voraus. Gleich bei uns.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz kommt am Donnerstag in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Nach Angaben eines Regierungssprechers wird es bei dem Gespräch um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten gehen. Auch die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium dürften ein Thema sein. Die radikal-islamische Hamas hat einen zentralen Punkt des US-Waffenruheplans offenbar zugestimmt. Wie die Terrororganisation mitgeteilt hat, ist sie bereit, 10 weitere Geiseln freizulassen. Außerdem sollen 18 Leichen an Israel übergeben werden. Von der israelischen Regierung gab es zunächst keine Reaktion. Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten vor einem Jahr erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Aus Mannheim, Isabel Handrich.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen 3 Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern.
In Berlin-Lichtenberg sind am Nachmittag mehrere Personen in ein Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale eingedrungen. Nach eigenen Angaben wollten sie damit gegen den Wohnungsleerstand protestieren. Laut Polizei wurde das Haus in der Rusche-Straße inzwischen vollständig geräumt. Einige Demonstranten hätten das leerstehende Gebäude freiwillig wieder verlassen, andere seien von der Polizei hinausgetragen worden. In Rheinsberg haben sich hunderte Menschen an einem Demonstrationszug zum Christopher Street Day beteiligt. RBB-Reporter sprechen von bis zu 1000 Teilnehmern. Yvonne Krause, RBB 24.
Anfeindungen, Drohungen oder sogar körperliche Gewalt. Das sind Erfahrungen, die Schwule und Lesben im ländlichen Brandenburg häufig machen müssen. Mit dem CSD will man heute in Rheinsberg zeigen, wie wichtig es ist, queere Menschen gerade auf dem Land sichtbar zu machen. Das sagte uns Mitorganisatorin Anna Klump im Vorfeld.
In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam sein Heimspiel gegen Göppingen mit 21 zu